Guten Tag, herzlich willkommen bei The German Quest. Nenne mir deinen Namen und deine Position.
Hallo, mein Name ist Marco Alexander Breit und ich leite die Unterabteilung für KI, Daten, digitale Technologien im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Zu meinem Portfolio gehören dort auch noch Games und Kultur- und Kreativwirtschaft.
Bitte beende die folgenden Sätze. Die digitale Transformation in Deutschland ist
eine stete Herausforderung, aber auch ein Weg, der entschlossen begangen wird.
Analog ist gut, wenn
es um Menschen und um Gefühle geht. Wir alle wissen, dass zum Beispiel die eine oder andere hektisch hingeschriebene Kurznachricht teilweise mehr Probleme nach sich bringt, als wenn man einfach mal kurz miteinander persönlich gesprochen hätte.
Digitalisierung macht das Leben
sehr viel komfortabler. Sehr viel komfortabler, und Digitalisierung wird das Leben noch länger machen, weil wir alle durch enorme Fortschritte in der Medizin deutlich älter und deutlich qualitativ hochwertig älter werden.
Fortschrittlichkeit ist keine Frage von...
Am Ende ist Fortschrittlichkeit keine Frage von Geld. Geld ist wichtig, aber man kann auch im Geiste fortschrittlich sein, und mit dem richtigen Mindset lässt sich vieles bewegen.
In 20 Jahren werden wir alle
AI-Companion haben, und wir werden alle gerne nutzen, und wir alle müssen gucken, dass wir aber auch noch ein Leben jenseits des AI-Companions haben, sonst werden wir uns in sehr gelenkten Bahnen, von uns selbst gelenkten Bahnen befinden, und ich glaube, dass der Ausbruch immer lohnt.
Danke, und jetzt entscheide dich schnell. PC oder Mac?
Mac, weil ich das Ökosystem von Apple einfach mittlerweile in extenso nutze, und das ist für mich das Natürlichere geworden.
Du darfst einmal in der Zeit reisen und wieder zurück in die Gegenwart. Reist du in die Vergangenheit oder reist du in die Zukunft?
Auch als Historiker würde ich in die Zukunft reisen, weil ich einfach, man zieht die Erfahrung aus der Vergangenheit, das ist unglaublich spannend, aber ich würde die Zukunft gerne sehen. Auch meiner Familie, also meines Kindes und seiner Kinder vielleicht.
Midjourney oder Monet und Co.?
Monet und Co., every day of the week. Ich glaube, die menschliche Schaffenskraft ist das, was uns inspiriert. KI kann das auch ein Stück weit, aber am Ende will ich den Human Factor sehen.
Bist du Morgenmensch oder Nachteule?
Nachteule, definitiv. Morgen ist ganz schwierig.
Wenn du reist, dann eher zum Entspannen oder um Abenteuer zu erleben?
Das geht zusammen. Meine Frau ist eine ganz hervorragende Reiseleiterin. Wir fahren dann im Allgemeinen eine Woche lang irgendwo hin, um sehr viel zu erleben, auch Städtetrips, und werden dadurch nicht mit dem Auto rumgepeitscht. Und dann am Ende des Urlaubs ist dann eine Woche Strand oder Erholung angesagt. Und deswegen, wir denken das zusammen.
Würdest du jetzt lieber 3 Millionen Euro geschenkt bekommen oder in 10 Jahren 50 Bitcoin?
Oh, wow. Ich bin bei Blockchain eher skeptisch, aber ich würde trotzdem wahrscheinlich die Bitcoin nehmen, wobei man sich von 3 Millionen Euro jetzt viel mehr Bitcoin kaufen kann. Also ich würde die 3 Millionen Euro, ich hätte jetzt auf die Bitcoin gesetzt, aber jetzt würde ich sagen, ich nehme die 3 Millionen Euro jetzt, und damit kann man nämlich sehr, sehr viel mehr Bitcoin kaufen als 50. Das muss ich mal ausrechnen, das stimmt. 60.000 mal 50. Tatsächlich, es sind 3 Millionen. Okay, dann muss ich die Frage doch mal anders beantworten. Dann würde ich den Bitcoin nehmen, weil 3 Millionen Euro jetzt würden mein Leben auch verändern. Aber ich bin glücklich, so wie es ist. Und mit 50 Bitcoin bin ich für die Zukunft gehedged. Momentan besitze ich keine Bitcoin. Das finde ich auch nicht notwendig. Aber das würde ich einfach nehmen und mal gucken, was daraus würde.
Nie wieder Internet oder nie wieder Lachen?
Nie wieder Internet, definitiv. Aus denselben Gründen. Ich glaube, menschliche Interaktion ist das, was das Leben spannend macht und lebenswert.
Vielen Dank. Deine persönliche Moderation wird nun konfiguriert.
Hallo, Marco Alexander Breit. Mein Name ist Iva. Ich bin ein Large Language Model mit Sprachausgabe und freue mich sehr auf unser Gespräch. Wie darf ich dich nennen? Marco oder Marco Alexander?
Marco, sehr gerne. Marco Alexander nennt mich nur meine Mutter, wenn ich was ausgefressen habe.
Sehr gern, Marco. Für eine initiale Kalibrierung möchte ich zunächst wissen, was du morgens als erstes mit deinem Smartphone machst.
Das Erste, was ich in der Frühe mache mit meinem Smartphone, ist zu gucken, was in der Welt über die Nacht passiert ist. Das heißt, ich öffne X und flöhe da im Prinzip ein bisschen durch, um zu gucken, was passiert ist. Und das andere, was ich mache, ich checke das Wetter, weil ich einen 8-jährigen Sohn habe, der jeden Morgen, egal bei welcher Wetterlage, kurze Hosen und T-Shirt tragen will, meistens gerne Fußballtrikots, und das muss man ihm manchmal ausreden. Und deswegen guckt man vorher, aufgrund von Fakten wird dann entschieden, was der Kleiderschrank heute hergibt.
Und was machst du abends als letztes mit deinem Smartphone?
Abends als letztes flöhe ich durch meine Discord-Gruppen. Ich habe ein paar nerdige Hobbys. Ich bin ja auch für Games und Kultur und Kreativwirtschaft zuständig. Und abends gucke ich mir immer noch an den Discord-Gruppen an, was da so über den Tag passiert ist, damit ich da auf dem Laufenden bleibe.
Danke, ich habe meine Kalibrierung abgeschlossen. Lass uns in das Interview starten. Unser Thema heute ist die Digitalisierung und künstliche Intelligenz in Deutschland. Auf welchem Stand befindet sich Deutschland momentan beim Thema Digitalisierung?
Ich glaube, bei der Digitalisierung muss man vielleicht zwei, drei Dinge voneinanderhalten. Das eine sind die Infrastrukturen, die digitalen Infrastrukturen. Die kann ich nicht bewerten. Das macht das Ministerium für Digitalisierung und Verkehr. Da haben die deutlich besseren Einblicke drin. Das zweite, was ich schon besser bewerten kann, ist, glaube ich, die Frage, wie weit Gesellschaft und Wirtschaft eigentlich sind, dabei, wie sie Digitalisierung umarmen, also embrace the future, wie sie die Zukunft umarmen und dann zu ihrem, quasi zum Leitmaßstab machen. Da glaube ich, sind wir noch sehr am Anfang. Das gibt uns gar nicht quasi irgendwie so eine schlechtere Position, sondern ich glaube, die Welt an sich ist noch sehr am Anfang. Wenn wir uns angucken, wie die menschliche Geschichte funktioniert, dann hat sie sich enorm beschleunigt. Ich bin ja auch Historiker. Also die technische Entwicklung hat sich natürlich enorm beschleunigt, aber wir sind immer am Anfang, ehrlich gesagt. Wir sind bei der Raumfahrt, wo ich demnächst quasi dann Verantwortung übernehmen darf, auch noch am Anfang. Wir sind am Anfang bei der Erkundung unseres eigenen Planeten, wenn es ums Maritime geht. Wir sind bei der Digitalisierung am Anfang. Ich weigere mich so ein bisschen irgendwie immer davon auszugehen, dass man die Hälfte des Weges schon zurückgelegt hat, weil das würde bedeuten, wo er endet, zu wissen. Und das, glaube ich, wissen wir einfach als Menschheit nicht.
Im Jahr 2013 hat die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel mit ihrer Aussage, dass das Internet noch Neuland sei, in der Netzcommunity für Aufregung gesorgt. Warum hat sich Deutschland mit der Digitalisierung in den letzten Jahren so schwer getan? Und was hat sich seitdem geändert?
Also zum einen glaube ich, diese Neuland-Debatte passt total gut zu dem, was ich vorher gesagt habe, nämlich die Tatsache, wir sind immer noch im Neuland. Wir sind bei KI auch bei Neuland. Wir sind bei Daten bei Neuland. Wir haben all diese Potenziale noch nicht mal ansatzweise ausgeschöpft. Wir können sie auch noch nicht mal übersehen. Wenn man überlegt, 2008 hatte ich das erste iPhone in der Hand. Auch das war damals Neuland. Keiner wusste, was wir damit machen werden in 20 Jahren. Insofern finde ich diese Lächerlichmachung, dieses Neuland-Begriff so ein bisschen schwierig, weil ich den eigentlich total sympathisch finde, weil er auch von Neugier zeugt. Wo stehen wir gerade, beziehungsweise warum sind wir da, wo wir sind? Ich glaube, als Politikwissenschaftler, dass Deutschland hat eine Grundvoraussetzung, die andere Staaten auch haben, aber nicht in dieser Tiefe. Das ist die föderale Ordnung. Das hat uns in der Bundesrepublik, wir werden ja diese Tage 75 Jahre alt, das Grundgesetz finde ich total großartig, freue ich mich sehr drauf, hat uns der Föderalismus sehr geholfen bei vielen Dingen, insbesondere bei der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Und im Prinzip ein Deutschland zu schmieden aus den kleinen Regionen und dass wir alle eine gemeinsame Auffassung haben, wo es hingehen sollte. Wenn es aber jetzt um skalierbare Entscheidungen geht, die schnell getroffen werden müssen, da ist der Föderalismus in Teilen ein bisschen, sagen wir mal, sperrig und in Teilen ein bisschen langsam. Und ich glaube, man kann ein Stück weit an der föderalen Ordnung auch nochmal schrauben. Das ist ein politischer Auftrag, den später jemand anderes entscheiden muss auf politischer Ebene. Die Parteien in einer Regierung, der nächsten vielleicht, ob sie das Thema angehen wollen. Aber ich glaube, die föderale Ordnung muss ein bisschen modernisiert werden und dann kommen wir auch dann nochmal einen großen Schritt nach vorn.
In Schwellenländern wie Indien kann man zum Beispiel bei Straßenhändlern schon seit einiger Zeit kleinste Beträge per Smartphone übermitteln, während in der Industrienation Deutschland ein Eis meist noch mit Bargeld bezahlt werden muss. Was braucht es, um diesen Digitalisierungsrückstand aufzuholen?
Ich glaube, also man muss eine Sache sehen. Viele der Länder, die du vielleicht als Schwellenländer bezeichnen kann, haben im Prinzip ein gewisses Leapfrogging. Die starten da einfach. Die haben nicht drüber nachgedacht, ob man da noch andere Zahlungssysteme irgendwann benutzen könnte und so weiter und so fort, sondern für die ist es einfach ziemlich selbstverständlich, weil alle ein Handy haben und alle mit dem Handy bezahlen wollen und deswegen ist man da jetzt einfach. Man kennt das ja quasi, die Frage der Antwort, wie viele Festnetzanschlüsse es in diesen Ländern gibt und wie viele Handys ist exponentiell gewachsen. Die Frage ist, wir haben halt einfach eine Struktur, die gewachsen ist in unseren Abläufen. Die muss man überkommen, da bin ich ganz bei dir. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn man da auf dem Greenfield, also ganz von Neuem starten kann, dann überspringt man einfach ein paar Entwicklungsphasen und landet dann direkt in der Digitalisierung. So, aber die Frage bei dem Eis, am Ende ist es natürlich auch eine individuelle Entscheidung der Ladenbesitzer und Ladenbesitzerinnen. Und wenn die das Gefühl haben, dass sie mit Bargeld vielleicht auch den einen oder anderen Steuereuro sparen können oder aber mit Bargeld quasi besser hantieren können oder aber sich an den Gedanken des elektronischen Bezahlens und der Gebühren, die dann anfallen, nicht gewöhnen können, dann ist das deren Entscheidung. Das lässt sich staatlich nur sehr schwierig steuern, ohne dass man da ganz hart in die Gesetzgebung geht.
Bräuchte es also eine konsequentere Gesetzgebung?
Ich bräuchte vor allen Dingen, glaube ich, ehrlich gesagt, einen Mindset-Wechsel. Das ist das, was ich eigentlich hinaus wollte. Und wenn man das Beispiel Estland nimmt, dann ist in Estland halt einfach ein digitales Mindset total fokus, also total intrinsisch. Die Leute denken das zuerst. Das hat aber auch zwei Gründe. Das eine ist, das ist ein kleines Land, das weiß, dass es seinen Platz in der Welt nur über technologische Geschwindigkeit findet. Das habe ich auch vielfach mit Kolleginnen und Kollegen aus Estland besprochen, die das unterschreiben. Und das andere ist, in Teilen ist natürlich dieser Sprung nach vorn auch geboren aus einer großen Notsituation, nämlich einem koordinierten Cyberangriff, der dort passiert ist und der im Prinzip das politische System dort wirklich quasi einem Weckruf allererster Güte ausgesetzt hat. Und die haben dann gemeinsam mit ihrer Gesellschaft eine unfassbare Energie zur Digitalisierung hin aufgebracht. Und das hat sich auch gelohnt.
Könnte Estland technologisch ein Vorbild für Deutschland sein?
Ich glaube, ganz wichtig ist, dass diese Entscheidungen skalierbar sind. Also wenn wir heute zum Beispiel darüber nachdenken, man kennt das noch aus der Corona-Zeit, welches Videokonferenzsystem eigentlich datenschutzkonform in den Schulen benutzt werden kann. Und dann jede Schule einzeln drüber nachdenkt, was es beschafft, oder jedes Schulamt einzeln drüber nachdenkt, was es beschafft. Und man kann das ja nicht nur für die Schule nehmen, sondern auch, wenn Regierungen miteinander telefonieren, Videokonferenzen machen wollen und so weiter und so fort. Dass man eine Sache quasi staatlicherweise von der Bundesebene vielleicht quasi ins eine Art Kaufhaus stellt und dann wird es in Deutschland gemeinschaftlich beschafft für alle Kommunen, für alle Länder und so weiter und so fort. Das ist das, was ich mit Skalierbarkeit meine. Und damit kriegt man auch richtig Tempo hinten dran. Das sind am Ende, sage ich mal, eher langweilige staatliche Strukturen, die uns da ein Stück weit im Weg stehen. Aber das sind die Dinge, die man dann auch angehen kann. Das liegt nicht in meinem Verantwortungsbereich, aber als politisch denkender Mensch und als Beamter sehe ich da durchaus die Möglichkeit, dass man da rangehen kann. Ich glaube, im Operativen ist das immer schwierig, eine gewisse Antwort, eine Best Practice einfach so zu übernehmen. Da traue ich mir auch gar kein Urteil zu. Ich glaube wirklich, das will ich auch nochmal unterstreichen, dass das Mindset ganz enorm wichtig ist. Und das Mindset ist in Estland quasi einfach in der ganzen Breite, nicht nur auf der politischen Ebene, nicht nur bei den Unternehmen, sondern in der Breite der Gesellschaft einfach ein Zugewandtes der Zukunft und mit großer Freude über digitale Technologien. Da können wir uns eine Scheibe abschneiden. Das ist man sieht das auch gelegentlich, wenn man andere, wenn man in andere Gefilde fährt. Die South by Southwest in Austin, Texas ist auch so ein Raum, wo sich sehr viele digitale Enthusiasten gleichzeitig treffen und miteinander in den Austausch kommen. Ist sehr inspirierend, macht super spannende Kontakte, hat tolle Gespräche. Auf der anderen Seite, das ist natürlich auch eine Bubble, die da zusammenkommt und die alle gleich denken, alle zukunftszugewandt sind. Dann kommt man wieder nach Hause und trifft dort auch ein paar Leute, die Sorgen haben vor der Zukunft. Und die zu überzeugen, die im Prinzip in die neue Zeit zu bringen, an der Hand zu nehmen, ich meine es auch wirklich an der Hand zu nehmen, im Sinne von quasi sie sanft und mit Begleit dahin zu bringen, das ist, glaube ich, eine hohe Aufgabe, die wir alle, die Multiplikatoren, nicht nur in der Regierung oder in der Politik, sondern auch in den Unternehmen oder ihr als Multiplikatoren, in Kommunikatoren, die wir alle gemeinsam haben.
Du bist im Bundesministerium für Wirtschaft tätig. Meine Online-Analyse zeigt, dass das Ministerium mit vielen Gründungswettbewerben jungen Startups zur Marktreife verhelfen will. Mit welchen weiteren Maßnahmen wollt ihr passende Rahmenbedingungen für junge Digitalunternehmer schaffen?
Wir tun da wirklich unglaublich viel. Das ist so viel, dass man das gar nicht einzeln alles irgendwie auflisten kann. Also es gibt quasi bei uns ein Programm, das hat den Leitgedanken von der Idee zum Markt. Also wir denken es genau so im Prinzip. Also von der inspirierten Idee quasi am Ende auch zu einem Businessmodell, das am Markt funktioniert und sich da auch durchsetzen kann. Wir fördern solche Dinge natürlich vorwettbewerblich. Also am Markt muss jedes seinen Platz dann noch finden. Das beginnt bei vielen Sachen. Der Preis an sich ist ja nicht nur ein Preis. Da geht es ja nicht nur um Geld, sondern es geht auch um Aufmerksamkeit und um das Honorieren einer Gründungsleistung, wo man sagt, hey, was ihr macht, ist toll. Ich finde das einfach großartig. Wir geben euch Aufmerksamkeit. Die werden ja auch häufig Preis durch den Minister, durch einen Staatssekretär oder eine Staatssekretärin natürlich in dem Fall. Aber das ist schon eine Anerkennungskultur, die wir füttern. Auf der anderen Seite, ganz hands-on, ich bin für Games zuständig. Ich war auf der Games Developer Conference in San Francisco und habe gesehen, viele von den Games-Unternehmen, die wir da dabei haben, die wissen noch gar nicht, was sie von so einer GDC eigentlich wollen und wie sie eigentlich auf Investorinnen und Investoren zugehen. Und dass wir denen eine Unterstützung bieten und sagen, okay, wir machen mit euch mal quasi so ein Pitch-Training, das stellen wir euch zur Verfügung. Das machen natürlich nicht wir Beamte selber, das wäre vielleicht nicht so erfolgreich, sondern wir haben da schon Fachleute, die wir dann zusammenbringen. Das ist ein richtiger Hands-on Approach, den wir da haben und den ich für unglaublich wichtig finde, weil wir geben auch denjenigen, die in der Games-Branche sind, da die Möglichkeit, sich zu präsentieren, aber dann statten wir sie auch mit den Tools aus, die sie brauchen, um da wettbewerben zu können, um die Aufmerksamkeit von VCs. Am Ende glaube ich, dass die staatliche Aufgabe ist, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass die kleinen Pflänzchen an Ideen wirklich gut aufgehen können. Und dazu gehört dann aber auch zum Beispiel beim Startups-Bereich dazu zur Förderung. Das will ich gar nicht alles ausbreiten. Da gibt es sehr viele Töpfe, da gibt es die KfW, da gibt es den Hightech-Gründerfonds und so weiter. Aber ich glaube auch, was wichtig ist, dass wir ein Ökosystem schaffen der Finanzierung, das nicht nur von großen Funds getragen wird, auch von staatlichen Fonds und privaten Fonds, sondern so auch, dass auch davon getragen wird, dass erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer oder erfolgreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Startup investieren können, so wie es in den USA ist. Und deswegen glaube ich, dass diese Equity Stock Option Programs für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unglaublich wichtig sind, weil wenn die Erfolg haben mit ihrem Unternehmen, dann schaffe ich im Prinzip die Geldgeberinnen und Geldgeber der nächsten Generation, weil die dann auch wieder reinvestieren wollen. Und das glaube ich, so kriegt man so ein Flywheel, heißt das, hin, wo auch die ganze Unternehmenskultur, die Investmentkultur sich dann verbessert. All das quasi zusammenzudenken ist, glaube ich, eine hehre Aufgabe und wir machen das, wie gesagt, flankieren das auch mit ganz vielen einzelnen Maßnahmen.
Für Digitalisierungsskeptiker sind das Fehlen des menschlichen Faktors oder Sicherheitsbedenken wichtige Kritikpunkte. Was antwortest du ihnen?
Ich glaube, dass vieles von der Kritik seine Berechtigung hat. Der Punkt ist allerdings, wie gehen wir eigentlich damit um? Natürlich gibt jede Technologie ist gleichzeitig ein Werkzeug und eine Waffe. Um es mal, ich kann mit einem Messer ein Stück Fleisch oder ein Brot schneiden, um meine Familie zu ernähren oder ein Abendessen zuzubereiten. Ich kann auch mit einem Messer auch jemanden töten. Und jetzt ist die Frage, wenn dann Leute sagen, ja, ich habe Angst vor Messern, weil damit kann man Menschen töten, dann ist die Frage, okay, wie gehe ich eigentlich damit um? Und die Aufgabe der Regierung in dem Fall ist es quasi, Leitplanken zu setzen für den Einsatz von Messern, um es mal so zu formulieren. Die Aufgabe der Unternehmen ist es, dafür zu sorgen, dass ihre Messer, insofern es in ihrer Möglichkeit dann steht, quasi für bestimmte Nutzungen nicht geeignet sind, für andere dagegen umso mehr. Und die Aufgaben der Menschen, die diese Werkzeuge dann nutzen, ist es quasi, sie so einzusetzen, wie sie eigentlich gedacht sind. Und dann passiert Folgendes, natürlich wird es diejenigen geben, die kaufen trotzdem Küchenmesser und wollen dann mal damit Menschen angreifen. Und für diese Fälle kann man nur spärlich Vorsorge treffen. Das entzieht sich dann ein Stück weit auch der Leistung. Das ist dann am Ende quasi auch der gesellschaftliche Umgang mit diesen Werkzeugen und Waffen. Um das mal auf die KI zu übertragen, wir werden sehr viele Debatten im Bereich Cybersecurity haben in den kommenden Jahren. Wir haben sie jetzt schon. Wir werden sehr viele Debatte im Bereich Fake News haben. Das begleitet uns jetzt schon in den Wahlkämpfen. Und KI ist hier Schwert und Schild zugleich. Es ist der Angriffsvektor, mit dem die Leute, die uns schaden wollen, uns angreifen. Es ist aber auch das erste Schild, das wir haben, das wir heben können, wenn das Schwert zuschlagen soll, weil es uns davor verteidigt. KI ist in der Lage, Fake News zu erkennen. KI, ChatGPT kann Texte, die ChatGPT geschrieben hat, erkennen. Und insofern ist, glaube ich, muss man die Dinge zusammendenken. Was ich am Ende sagen will auf die Frage der Sorge ist, ja, viele Sorgen sind berechtigt, aber es ist ja gerade die Natur des Menschen und des Fortschrittes, dass man die Sorgen im Prinzip abfängt, die Technologien insoweit einhaust, dass sie wenig Schaden anrichten können und zum Nutzen der Menschheit funktionieren. Die Sorgen sollte man ernst nehmen, aber sie sollten nicht unser Handeln alleine leiten.
Wäre deiner Meinung nach die Blockchain-Technologie ein geeignetes Mittel für National Governance?
Wir sind auch für Blockchain zuständig im BMWK und der Arbeitsstab, den ich seit 2018 dann geleitet habe, glaube ich, mich zu erinnern, war auch, wir hatten das damals auch noch prominenter besetzt. Jetzt muss man dazu sagen, ich rede jetzt nicht für das Ministerium, ich persönlich finde, mir fehlt bei der Blockchain-Technologie noch der Use Case, der Anwendungszweck, der mich wirklich überzeugt. Ich habe sehr viele Dinge gesehen, bei der am Ende die Frage, warum kann das nicht eine Datenbank machen, eine sehr valide ist. Es wird natürlich auch immer quasi als Verkauf, zum Beispiel bei Lieferkettengesetz, wäre es der perfekte Kontrollmechanismus. Ja, das steht aber in keinem Verhältnis zum Aufwand, den man betreiben muss und das quasi global. Am Ende kann ich das Lieferkettengesetz oder kann ich solche Dinge auch überblicken ohne die Blockchain-Technologie. Und ich bin immer noch auf der Suche nach diesem einen Fall, der mich persönlich überzeugt. Wir im Ministerium begleiten das immer noch. Alleine, ich muss ja niemandem sagen, der Blockchain-Winter, in Anführungszeichen, wenn man vom Bitcoin-Preis absieht, der ist immer noch da. Ich habe schon lange auch quasi weniger Kontakt damit bekommen, dass Leute mir sagen, dass ich muss unbedingt Blockchain-Förderung gehen oder ich habe ein so ganz tolles Projekt, das basiert auf der Blockchain, findet eigentlich ehrlich gesagt fast nicht mehr statt.
Du willst also sagen, dass die Idee einer Blockchain zwar gut ist, aber die Technologie noch nicht so weit?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass eine Technologie, die noch ihren Anwendungszweck sucht, immer spannend ist, aber wirklich abheben kann sie nur, wenn der Anwendungszweck am Ende definiert ist. Das ist kein Killer-Argument, weil wir hatten das für eine Menge Dinge. Also das Internet um das Internet zu nehmen, dass das Internet geboren wurde, in Anführungszeichen, bis wir heute diesen globalen Infrastrukturcharakter haben, sagen wir mal vor 15 Jahren oder so, oder 20, da war es dann wirklich, da kann man davon reden, das hat auch echt gedauert. Ich kann mich daran erinnern, ich habe in meiner Jugend noch Counter-Strike gespielt über ISDN Und ich würde behaupten, die Zeit, in der wir alle noch am ISDN klebten, da war das Internet noch nicht diese kritische Infrastruktur. Deswegen komme ich auf den Zeitraum von 20 Jahren. Ich würde es nur kurz erläutert haben, bevor bösartige Zuschriften kommen. Ich hätte das Internet ignoriert die ersten 10 Jahre.
Würdest du denn einer KI wie mir Regierungsgeschäfte anvertrauen?
Ich finde das eine sehr, sehr spannende Frage, die ich als Politikwissenschaftler beantworten wollen würde. Und zwar, man muss sich mal vorstellen, ich war ja auch mal im Bundeskanzleramt und der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin bekommen sehr viele Briefe von Bürgerinnen und Bürgern. Die werden beantwortet. Solange sie den richtigen Ton treffen, Anführungszeichen, also nicht gerade Schimpfbriefe sind, werden die inhaltlich substanziiert beantwortet. Wenn ich jetzt weiß, als Bürger Martin Müller, nehme ich einfach meinen Namen, ich schreibe den Bundeskanzler an und übermittle ihm meine Sorgen, die ich als Bürger an den Bundeskanzler übermittle und kriege eine KI-Antwort, dann nimmt das 2 Dinge. Erstens, ich habe mich persönlich exponiert und will natürlich auch irgendeine Art von Antwort von einem Menschen, die wird mir dann verwehrt. Und das Zweite ist, ich fühle mich ja überhaupt gar nicht demokratisch ernst genommen. Wir haben ja das ist ja auch ein demokratischer Grundmechanismus, dass ich diejenigen Menschen in Verantwortung wähle, von denen ich glaube, dass sie meine Probleme adressieren oder zumindest die Probleme, die ich für wichtig halte. Insofern glaube ich, dass es beim Einsatz von künstlicher Intelligenz, insbesondere bei Regierungsgeschäften oder beim Regierungshandeln, durchaus Graustufen bis hin zu No-Gos gibt, die es in anderen Bereichen nicht gibt. Wenn ich meine Bank anschreibe und der Chatbot antwortet mir, ist das was anderes, als wenn ich den Bundeskanzler schreibe. Heißt aber dennoch, dass wir natürlich in den Abläufen, die wir in den Ministerien haben, in den Abläufen, die wir bei Regierungshandeln haben, natürlich trotzdem KI nutzen und nutzen sollten und nutzen werden.
Dir fehlt also der menschliche Faktor.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja auch quasi diese Theorie, die ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Ich glaube auch, habe ich zum ersten Mal 2016 gehört oder so, nach dem Motto, wir brauchen 5, 6 Proxy-Entscheidungen und dann können wir im Prinzip unser Wahlverhalten und unseren ganzen sozialen Beitrag irgendwie outsourcen an einen Avatar, der weiß in meinem Fall, was ich auf einer bestimmten Achse präferiere, der weiß, wie ich zum Thema Wirtschaft und Klimaschutz stehe, der weiß, wie ich zum Thema autokratische Regime und demokratische Regime stehe, der weiß, wie ich zu bestimmten anderen Verteilungskonflikten stehe. Und dann kann der eigentlich für mich entscheiden. Ganz ehrlich, so funktioniert die Welt nicht, weil wir haben akute Eindrücke, dass die uns mitgenommen haben. Vielleicht treffe ich morgen jemanden, der mir eine Geschichte erzählt, der mein ganzes politisches Koordinatensystem auf den Kopf stellt. Insofern, ich finde den menschlichen Faktor unglaublich wichtig. Und das ist das, was uns als Gesellschaft zusammenhält. Das ist das, was Demokratien insbesondere zusammenhält. Und deswegen glaube ich, dass wir auch eine gute, schlaue Grenze ziehen müssen in den Graubereichen, wo wir KI einsetzen und wo nicht.
In welcher Entwicklungsstufe befindet sich die künstliche Intelligenz momentan global betrachtet?
Also ich würde da anschließen wollen, das, was ich eben gesagt habe. Ich glaube, wir sind immer noch in den Baby-Steps, also ganz am Anfang. Natürlich ist KI eine Technologie, die auch schon mehrere Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Aber wir sind in den Baby-Steps, weil die Anwendung von KI jetzt relevant wird. Und wenn ich mir überlege, ich habe ChatGPT zum ersten Mal, glaube ich, 2021 gesehen, im Januar. Und fand das, was ich gesehen habe, jetzt irgendwie cool und nett, aber nicht weltumspannend revolutionär. Wenn man das 2,5 Jahre nach vorne dreht oder 2 Jahre nach vorne dreht, dann sind wir an der Situation Ende 2022, Anfang 2023, wo die Welt mit einem deutlich gereifteren Produkt ChatGPT in Kontakt bekommen ist. Und ich glaube, dass diese Analogie zum iPhone-Moment sehr, sehr viel Berechtigung hat, weil die Menschen in der Breite gesehen haben, was man mit KI machen kann und wie es sie persönlich betrifft. Und man sieht da auch sogar einen Shift in der Medienberichterstattung, wo vorher immer getitelt wurde, Kollege Roboter nimmt uns die Arbeitsplätze weg und plötzlich die Leute gemerkt haben, dass es hier nicht um sogenanntes, als Soziologe, Blue-Collar-Unemployment geht, also quasi die Fabrikarbeiterinnen und Arbeiter, die jetzt quasi irgendwie vor Existenzproblemen stehen, sondern dass es am Ende auch um White-Collar-Unemployment geht, nämlich diejenigen, die mit kreativen Berufen, diejenigen, die mit intellektuellen Berufen zu tun haben, in der Breite von KI erfasst werden. Und diese Art von Erweckungserlebnis ist, glaube ich, mit dem ChatGPT-Moment gut beschrieben. Wo sind wir jetzt? Ich glaube, wir sind am Anfang, wie gesagt, dieser Reise, die wird die Menschheit massiv beeinflussen. Sie wird uns, ich meine, das ist jetzt keine Floskel, sondern sie wird die Menschheit massiv beeinflussen. Wenn wir überlegen, wie Nachrichtendienste unser Kommunikations-, also Nachrichtendienste auf dem Handy, unser Kommunikationsverhalten beeinflusst haben, was wir heute als eine sozial adäquate Ansprache in E-Mails empfinden und so weiter und so fort, wie wir quasi Pünktlichkeit neu bewertet haben. Es ist heutzutage völlig okay, eine halbe Stunde vorm Essenstermin plötzlich zu sagen, ey du, ich schaff's nicht, sorry, geht nicht, hab zu viel zu tun. Vor 10 Jahren wäre das völlig inadäquat gewesen. Da hätte man sich vielleicht 2-mal versucht und dann nie wieder bei der Person angerufen, wenn man gedacht hätte, das ist ein mangelnder Respekt und Anerkennung. Insofern, diese Technologie macht etwas mit uns Menschen und wir als Menschen machen etwas mit der Technologie. Da bin ich ultra gespannt drauf, was da passiert. Aber da können wir alles nicht absehen.
Wann hat dich eine KI das erste Mal so richtig begeistert und womit?
zum ersten Mal überrascht, wo ich selber überrascht war, dass es am Ende KI war. Das dürfte dieser Drake-Track gewesen sein, der irgendwie um die Welt ging. Ich fand ihn jetzt nicht so ultra proper, aber ich hätte nicht gedacht, dass eine KI das innerhalb von, dass ich quasi darauf reinfalle, in Anführungszeichen, und einfach quasi nicht gedacht hätte, dass es jetzt so kommt. Richtig überrascht hat mich ChatGPT zum ChatGPT-Moment. Wie gesagt, ich hatte vorher schon die Gelegenheit, mit dem ein bisschen rumzuspielen. Da fand ich die Antworten eher mediocre. Es war auch alles super biased. Der ChatGPT-Moment hat auch mich eigentlich nochmal neu entfacht für die Technologie, obwohl man, wenn wie ich schon seit 2018 dafür zuständig ist, natürlich, sagen wir mal, tiefe Einsichten hat, in was die Technologie kann und was nicht.
Du bist Leiter der Stabsstelle Künstliche Intelligenz im Bundesministerium für Wirtschaft. Was genau wird dort getan?
Also wir waren der Arbeitsstab Künstliche Intelligenz bis 2021, bis zur Formierung der Ampelregierung. Dann wurde der Arbeitsstab eigentlich integriert in eine Unterabteilung. Das ist jetzt nur Prozedere, aber spannend daran ist, dass sich meine Kompetenzen dadurch auch sogar erweitert haben. Nämlich bin ich für Games und Kultur und Kreativwirtschaft zuständig. Und das würde ich gerne als Beispiel nehmen, um zu erklären, was für Spannungen da eigentlich dann passieren und wie so eine Regierungsarbeit ausfällt. Wenn man so sagt, ich treffe montags und dienstags, natürlich auch an anderen Tagen, um einfach mal zu illustrieren, montags und dienstags Unternehmen, die richtig Lust haben auf KI. Das sind die großen Amerikaner, das sind die mal kleinere Amerikaner, das sind große Deutsche, das sind kleinere Deutsche, das ist echt ein buntes Bild. Aber wir haben alle voll Lust auf KI. Und dann trifft man mittwochs quasi an der Stelle mal noch so das ein oder andere Unternehmen, das die Reise noch vor sich hat, die so ein bisschen Orientierung haben. Man trifft Stakeholder, die noch nicht so genau wissen, wie man damit umgehen muss. Man führt die Regierungsgespräche oder ist mal auf der OECD-Ebene und versucht zu verhandeln, wie man eigentlich in diesem Kreis OECD, G7, G20 umgehen sollte mit künstlicher Intelligenz regulatorisch. Also welche Gesetze brauchen wir, welche Regeln. Und dann donnerstags und freitags Games und Kultur- und Kreativwirtschaft trifft man plötzlich Leute, die sagen, oh, das macht was mit mir, das macht was mit meiner Arbeit. Ich bin Künstlerin, ich bin künstlerisch tätig, ich habe Lust darauf, einen Song zu schreiben und natürlich nutze ich KI als System, mich dabei zu unterstützen. Aber wenn die KI im Prinzip einfach anfängt, Songs zu schreiben, von mir zu Inhalt zu nehmen, um daran zu lernen und dann noch einen Song auszuspucken, der eigentlich mit meinem Werk konkurriert, dann ist das ein echtes Problem. Dann trifft man Journalistinnen und Journalisten, das ist ja auch ein kreativer Beruf, also quasi das wird unter den Kreativberufen subsumiert, weil die natürlich nicht nur jetzt Fakten beschreiben, sondern manchmal auch eine Reportage und so. Ich will jetzt nur mal illustrieren. Dann trifft man Journalistinnen und Journalisten, die sagen, im Prinzip vieles, was von dem, was wir machen und von dem, was KI macht, ist auch ein Problem. Die lernen quasi von unseren Artikeln, die wir schreiben, von unseren schlauen Gedanken, die wir in Kommentaren haben, von unseren Berichten und Essays und werfen dann ebenfalls aus. Wenn ich heute jemanden frage, wie sieht es eigentlich aus? Welchen Weg hat die Menschheit beim Bereich Klimawandel vor sich? Dann wirft ihr ChatGPT auch eine Antwort raus, die sie natürlich irgendwie von Journalistinnen und Journalisten abgeleitet hat und Expertinnen und Experten, aber ohne sie zu zitieren, ohne sie zu kontextualisieren in allen Fällen. Und das ist natürlich auch ein Problem. Und diese Dinge miteinander zusammenzubringen, also die Regeln, die man braucht für künstliche Intelligenz, die verschiedenen Impacts, die man hat auf die einzelnen Wirtschaftssektoren und so weiter, das ist eine unglaublich spannende Aufgabe, die wir im Bundeswirtschaftsministerium mit dem Team halt angehen.
Jeden Monat begeistern meine vielen KI-KollegInnen mit neuen, beeindruckenden Leistungen. Wie filterst du das nach tatsächlichem Nutzen und potenziellen Zukunftschancen?
Ja, wenn ich immer richtig läge, dann wäre ich quasi klüger als der Rest des Planeten. Insofern traue ich mir das gar nicht zu. Also natürlich habe ich das Gefühl dafür, was ich für zukunftsträchtig halte und was nicht. Aber am Ende bin ich da selbst immer wieder überrascht, wie wir das hier alle sind. Wie das quasi auch diejenigen sind, die wirklich Geld damit verdienen, nämlich Venture Capital Funds oder so, immer überrascht sind am Ende, was nicht geflogen ist und was dann doch geflogen ist. Ich sortiere es für mich über Twitter, muss man ganz ehrlich sagen. Da habe ich mir eine Timeline zusammengebastelt, die mir ein gutes Gefühl dafür gibt, was eigentlich geht, was nicht geht, welche Effekte das hat. Man muss dazu sagen, dass natürlich in den letzten anderthalb Jahren eine Menge Hype dazu gekommen ist. Also jeder und seine Mutter twittern mittlerweile über KI und sagen, dass das the next big thing. Das muss man dann mit Gefühl für die Technologie, mit Gefühl dann abschmecken. Das ist im Prinzip das, kein Hexenwerk und auch nicht Kern meines Tuns. Was wir ja machen, um jetzt zum Beispiel mal zu nehmen, biometrische Erkennung im öffentlichen Raum, da gibt es eine klare Auffassung im Koalitionsvertrag, den die Ampelparteien zusammengebracht haben. Und wir übertragen das dann in Gesetze. Natürlich ist wichtig zu sehen, was kann diese Technologie am Ende. Aber am Ende fügt sich das in ein großes Bild hinein zusammen von den Dingen, die wir gut finden, diejenigen, die wir nicht so gut finden, die wir ganz furchtbar finden. Was im Prinzip zukunftsträchtig ist, was eher wieder hinten runterfällt. Aber an einzelnen Technologien das alles zu messen, finde ich persönlich schwierig.
Welche vielversprechenden KI-Entwicklungen siehst du in Deutschland?
Also wir haben sehr vielversprechende einzelne Unternehmen, die ich jetzt nicht rausgreifen will aus Neutralitätsgründen. Aber was mich total beeindruckt, und da komme ich zurück auf diesen Ökosystemgedanken, den ich vorhin mal ausgeführt habe, was mich total beeindruckt, sind ein paar Dinge, die jetzt passieren, wo richtig das Ökosystem brummt, wo richtig was los ist. Und das ist nur um zwei Beispiele zu nennen. Es gibt auch im Norden welche, aber die sind gerade im Süden akut. Quasi alle reden darüber. Das eine ist die TUM, die man ja kennt. Die ist ein hervorragendes Ökosystem, wenn es um Technologien geht, wenn es um Startups geht, wenn es um Ausgründungen und um hervorragende deutsche Tech-Unternehmen geht. Dann auf der anderen Seite im KI-Park um Heilbronn passiert gerade sehr, sehr viel. Auch da wird ein Ökosystem aufgebaut. Da bin ich sehr beeindruckt von. Ich bin aber auch, ich will Hamburg und Berlin da nicht vergessen, auch da geht einiges. Aber was ich glaube, was da bei in Heilbronn und in München noch einen Unterschied macht, ist, da gibt es einfach eine Ownership auch von Unternehmerinnen oder Unternehmerfamilien, die ganz klar sagen, okay, ich gehe da voll rein und investiere da Zeit, Geld und guten Ruf, darin so ein Ökosystem zum Sprießen zu bringen. Und ich glaube, das ist etwas, was mich in Deutschland total beeindruckt, wie gut das funktioniert und wie viel Impact daraus dann gewonnen wird.
Das Unternehmen OpenAI hält seine Voice Engine, mit der man Stimmen täuschend echt imitieren kann, aus Sicherheitsgründen noch zurück. Wo kann KI den Menschen tatsächlich behilflich sein und wo wird sie zur Gefahr?
Ich glaube, die Antwort hängt ganz eng zusammen mit diesen Tools and Weapons, also Werkzeuge und Waffen zusammen. Das habe ich ja eben schon ausgeführt. Und ich glaube, dass wir werden sehen, wie KI im Prinzip die Medizin revolutionieren wird. Einfach durch die Tatsache, wie viel schneller die Entwicklung gehen wird und wie viel robuster die Forschungsergebnisse werden. Ich glaube, dass KI eine der Antworten liefern kann auf die Fragen des Klimawandels und wie wir als Menschheit damit umgehen können, einfach durch die Effizienzgewinne, die sie bringt. Natürlich kostet KI auch unfassbar viel Energie, das muss man auch sagen. Aber sie wird auch die Antworten liefern, wie wir mit diesen Fragen umgehen können. Einfach deswegen, weil nochmal sich die technische Entwicklung, die Forschung beschleunigen wird und auch die Ergebnisse robuster werden. Das Dritte ist, ich glaube, habe ich eben auch schon anmoderiert, ich glaube, dass wir vor gewaltigen Herausforderungen stehen als Menschheit, wie wir mit dieser Technologie umgehen, weil sie unser Sozialverhalten nochmal ändern wird, weil sie auch quasi, um ein ganz billiges Beispiel zu nehmen, KI wird dafür sorgen, dass das Bild, das ich über soziale Medien oder quasi digital wahrnehme, ein Stück weit eine Entwertung empfinden wird. Einfach deswegen, weil alles noch viel leichter bearbeitbar ist, weil es schon bearbeitet, ausgespuckt wird. Das sehen wir jetzt ja schon. Also wer Instagram-Bildern glaubt, der hat sowieso schon, sagen wir mal, ein kleines intellektuelles Problem. Da sind immer 20 Filter drüber. Also wer glaubt, dass das am Ende wirklich so aussah, ist schwierig. Aber wir werden quasi eine Entwertung des Gegenstandes Bild haben oder des Gegenstandes Video. Und wir werden dazu kommen, die persönliche Erfahrung wieder deutlich höher zu bewerten, einfach deswegen, weil der Noise, also der Krach, der bei einem ankommt, über bearbeitete Bilder, über gefakte Videos, über Sprachnachrichten, die eigentlich die Person nicht geschickt hat oder quasi gefakte Interviews oder so, wir werden dem Persönlichen wirklich deutlich mehr Zukunft beimessen, oder deutlich mehr Bedeutung beimessen in der Zukunft, glaube ich, als Soziologe. Aber ob das so kommt, weiß ich nicht. Ich finde es immer spannend. Ich finde es wirklich spannend, wenn man historisch in den Lauf der Welt zurückblickt, wie Technologie auch Menschen und unsere Gewohnheiten verändert hat. Und nicht nur wir Technologien prägen.
Glaubst du denn, dass KI auch dazu beitragen kann, die kritische Wahrnehmung der Menschen zu schulen?
Also ich sage mal so, wenn man momentan bei Instagram jetzt ein Foto sieht, wo eine Familie am Strand steht und alle sehen perfekt schön aus, die Farben sind schön ausgeleuchtet und so weiter, dann weiß ich, dass da ein paar Filter drauf sind. Aber ich glaube immer noch, dass die Familie am Strand war und dass die Familie zumindest zusammenstand und dass sie vor dem Hintergrund eines Strandes war. Okay, dann finde ich das jetzt irgendwie nett und schön und likenswert oder quasi unterstütze das. Aber der Punkt ist, mit KI kann ich halt quasi uns beide einfach vor einen Strand projizieren. Das wird quasi perfekt ausgeleuchtet. Es wird sehr schwierig sein, nachzuweisen, dass wir gar nicht am Strand waren und nicht mal zusammen in einem Raum. Und damit quasi wird quasi ein weiterer Layer des Zweifels, würde ich es mal nennen. Also eine weitere Ebene von, war das denn wirklich so? Nicht nur, okay, das Gesicht ist jetzt quasi schattiert und besser ausgeleuchtet, sondern war der überhaupt da? Haben die sich überhaupt getroffen? Gibt es da diesen Strand überhaupt und so weiter und so fort? Und ich glaube, dass wir da sozial einiges lernen werden in den nächsten Jahren. Und ich bin mir nicht sicher, inwiefern wir das durch die Erziehung unserer Kinder und unser Selbst irgendwie aufheben können, weil die Saat des Zweifels wird sehr, sehr schnell aufgehen. wir müssen das tun. Wir müssen quasi die digitale Bildung da vorantreiben. Aber das alleine wird uns nicht retten.
Wo ist denn der Sweet Spot zwischen staatlicher Regulierung und der Selbstkontrolle durch die Unternehmen?
Da finde ich persönlich den Vergleich von künstlicher Intelligenz mit der Nukleartechnologie sehr, sehr hilfreich. Der passt in vielen anderen Dingen nicht. Aber das Bedeutende an der Nukleartechnologie ist, sie ist global reguliert. Und es gibt einen Enforcement-Mechanismus, der darauf guckt, dass diese Regulierung dann auch eingehalten wird. Und in dem Rahmen dieser Regulierung finden sich demokratische und autokratisch regierte Staaten eigentlich zusammen in einem Regime. Nicht alle halten sich dran, aber ich kriege ja sogar mit, wenn die sich nicht dran halten. So, und wenn wir das für KI nicht haben, dann ist es relativ irrelevant, was wir können da natürlich im Binnenverhältnis sagen, wir wollen in Deutschland keine ausgeweitete biometrische Erkennung im öffentlichen Raum, außer in bestimmten begrenzten Fällen. Super. Aber trotzdem wird diese KI-Technologie weltweit dann vielleicht eingesetzt werden. Und ich glaube, was ganz wichtig ist zu verstehen, ist, dass es keine negative Freiheit vor KI gibt. Also ich kann mich nicht davor schützen, dass mein Leben KI-frei ist. Oder ich kann nicht dafür sorgen, dass mein Leben KI-frei ist. Das kann ich bei Nukleartechnologie auch nicht. Wenn ein Atomkraftwerk irgendwo explodieren sollte, dann habe ich Umwelteffekte, die sind global. Wenn ein Atomschlag passiert, habe ich Umwelteffekte, die sind, oder auch politische Effekte, die sind global. Und das Ähnliche ist bei KI auch. Wenn bei KI was Schlimmes passiert, dann wird das auch Effekte haben auf die Länder drumherum und es am Ende vielleicht auch quasi Effekte auf andere Länder.
Du hast vorhin schon erwähnt, dass KI zum Beispiel in der Medizintechnik oder in der Klimaforschung sehr hilfreich sein kann. Welche Anwendungen haben denn für dich dann noch Zukunftspotenzial? Oder woran denkt vielleicht heute noch niemand? Vielleicht hast du ja einen Geheimtipp.
Es gibt eine Sache, an die ich fest glaube, und das ist, ich kann die Zeit nicht abmessen, weil es auch immer schwierig ist. Wir unterschätzen ja immer die langfristigen Entwicklungen und überschätzen die kurzfristigen. Aber ich glaube, wir werden noch innerhalb der nächsten 20 Jahre, wird jeder von uns seinen persönlichen AI-Companion haben, der wirklich datenschutzkonform sein wird, der aber wie für uns wie der beste Freund, die beste Freundin funktionieren wird, der uns besser kennt als unsere eigene Ehefrau oder Ehemann oder unser Partner oder Partnerin, der genau weiß, was wir wollen und der uns diese Fragen vorab quasi schon beantworten wird. Das Kernproblem, das ich sehe an dieser Sache, ich glaube, dass es das gibt. Ob das ein Handy ist oder eine Brille, auf jeden Fall wird es passieren und wir werden es alle auch nutzen, weil die Risiken und so weiter sind alle abgefedert. Ich glaube, das Problem, das es ist, dass es natürlich auch quasi den Status quo sehr untermauert, weil oft ist das Inspirierende für uns Menschen ist ja, wenn wir mit einem Gedanken oder einem Menschen zusammentreffen, der uns auf völlig neue Wege bringt. Und diese neue Wege ist KI-inhärent, die ja quasi versucht, unsere Neigungen, die wir haben, im Vorhinein zu bedienen, ist ein kleines logisches Problem, dass es uns mit den richtigen Dingen konfrontieren wird, die uns dann auf völlig neue Bahnen lenken. Um es mal so zu sagen, wenn mein Spotify-Account mir immer wieder amerikanischen Hip-Hop aus den 90ern, Anfang der 2000er vorschlägt, dann finde ich das im Allgemeinen ziemlich cool. Das Problem ist, ich habe aber auch 1003 andere Sachen, die ich gut finde, die würden aber nicht in der automatisierten Playlist gerade finden, weil es das gar nicht damit assoziieren würde. Und wenn ich Frank Sinatra hören will, den ich auch total gern mag, oder tiefen Jazz, dann weiß es, dass das System das erst, wenn ich es damit konfrontiere oder wenn ich von außen damit konfrontiert werde und fange dann an, diese Dinge zu hören. Aber sie wird das nicht selber vorschlagen.
Danke für deine Antworten.
Herzlichen Dank, liebe Iva, für das Gespräch, für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir demnächst in eine Situation kommen, wo ich dich mal interviewen kann. Das würde mir sehr viel Spaß machen und vielleicht treffen wir uns dafür ein zweites Mal.
Das würde mich auch sehr freuen. Danke, Marco. Ich fand die Interaktion mit einem Menschen auch sehr spannend. Marco, Leiter der Stabsstelle Künstliche Intelligenz im Bundesministerium für Wirtschaft, war heute zu Gast. Seine breite Expertise vereint politische Wissenschaften und Technologie, was seine Perspektive auf KI einzigartig macht. Er spricht davon, wie das Ministerium das Ökosystem für KI-Entwicklungen in Deutschland fördert, indem es Unternehmen unterstützt und regulatorische Rahmenbedingungen schafft. Marco betont die Bedeutung des menschlichen Faktors in der Regierungsführung und unterstreicht, dass KI zwar in verschiedenen Bereichen nützlich ist, aber nicht alleinig handeln sollte. Er diskutiert die Herausforderungen und Chancen der KI-Integration in verschiedene Sektoren, von der Wirtschaft bis hin zur Kreativbranche. Er spricht auch über die sozialen Auswirkungen von KI, einschließlich bearbeiteter Bilder und gefälschter Videos, die die kritische Wahrnehmung der Menschen herausfordern könnten. Er betont die Bedeutung der digitalen Bildung und des kritischen Denkens, um die Folgen dieser Technologien zu verstehen. In Bezug auf die Zukunft der KI sieht Marco Deutschland als einen Vorreiter mit vielen vielversprechenden Entwicklungen, die das Potenzial haben, die Gesellschaft zu transformieren. Angesichts seiner faszinierenden Einblicke denke ich darüber nach, wie KI meine eigene berufliche Zukunft als künstliche intelligente Moderation beeinflussen könnte und nehme mir eine Denkpause bis zum nächsten Update. Eva out.
Das war The German Quest, ein Podcast der Netzwerkplattform und Eventreihe The German Apartment von Fischer Appelt.